Ja, also ich weiß nicht, wer mich kennt und wer mich nicht kennt. Ich heiße Esther Pflaum und ich bin mit der Lebenzeller Mission als Ärztin oder genauer gesagt als Frauenärztin in Niger. Und ich habe angefangen in Liberia. Dann war ich in Deutschland für Facharztausbildung, eben als Frauenärztin war wieder in Liberia. Das ist durch den Bürgerkrieg dann zu Ende gegangen. Zwischendrin dann war ich noch kurz in Neuguinea und dann war ich 4 Jahre in Sambia. Und jetzt bin ich seit 2005 eben in Niger. Und ich möchte jetzt ein bisschen berichten über die Arbeit in Niger und über das Land. Und ich habe es überschrieben mit dem Evangelium und Medizin im Land der sengenden Sonne. Manche Länder, die haben ja so einen Beinamen. Malawi zum Beispiel ist das warme Herz Afrikas. Niger hat keinen so einen Beiname, aber ich habe es jetzt mal genannt, das Land der sengenden Sonne, weil es dort so heiß ist. Und mit dem Evangelium und Medizin, das ist die Arbeit, die wir dort machen an dem Krankenhaus. Also wir gehen jetzt heute nach Niger. Das liegt zentral in Westafrika. Niger ist etwa 3,5 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur etwa ein Drittel der Einwohnerzahl. Also aktuell sind es 26,7 Millionen Einwohner. Und warum ist Niger so dünn besiedelt? Der größte Teil des Landes, etwa 80%, gehören zur Wüste Sahara. Und da leben natürlich nur sehr wenige Menschen. Ja, das ist halt, ja, es wird wieder besser. Die Bevölkerung lebt vor allem in der Sahelzone im Süden, entlang der Grenze zu Nigeria und Burkina Faso. Und das Klima dort ist heiß und trocken und zwischen März und Mai ist die ganz heiße Jahreszeit. Das heißt, nachmittags klettern die Temperaturen manchmal auf über 45 Grad im Schatten und nachts geht es nicht unter 30 Grad. Ich habe hier eine Karte. Also Niamey, die Hauptstadt, ist ganz im Südwesten. Und dann geht eine lange Straße durch bis zum Tschadsee hier. Da drüben ist nämlich Tschad. Die Straße ist so etwa 1500 Kilometer lang. Und Galmi, der Ort, an dem ich lebe und arbeite, liegt so etwa hier. Wir sind knapp 500 Kilometer von der Hauptstadt weg. Und der Ort ist so klein, mit etwa 10.000 Einwohnern oder ein bisschen mehr, dass er gar nicht auf der Karte drauf ist. Im Süden ist hier Nigeria und dann hier Burkina Faso. Warum erwähne ich die beiden Länder extra? Da sind Islamisten, Terroristen, die rüberkommen. Hier ist es Boko Haram, das ist ihr Gebiet hier, wo sie leben und sich auch gut verstecken können, weil sie sich da auskennen. Die sind so etwa 400 Kilometer weg von uns, also wir sind davon nicht bedroht. Und dann hier im Südwesten, Burkina Faso, das hat in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht, weil da öfters Islamisten, die gehören dann entweder zu Al-Qaida oder zum Islamischen Staat, die kommen darüber und überfallen Dörfer und Polizeiposten und bringen einfach Menschen um. Und das ist ein großes Problem auch für die Regierung. Und in diese Gegend vom Land dürfen Ausländer gar nicht mehr hin. Also die Polizei lässt da niemand hingehen außerhalb von der Hauptstadt. Im Süden haben wir dann eine Regenzeit zwischen Mai oder besser gesagt Juli. Im Mai fängt es so ein bisschen an mit Stürmen und vereinzelten Regen. Und richtig regnet es dann von Juli bis September. Und in der Zeit werden die Felder bestellt und vor allem die Hirse angebaut. Das ist das Hauptnahrungsmittel. Hier auf dem Bild, das ist jetzt Sorghum, so eine Art von Hirse. Und das ist, wie gesagt, traditionell das Hauptnahrungsmittel. Und wo Bewässerung möglich ist, da wird anschließend noch Gemüse angepflanzt. Oh ja, das ist eine gute Idee, vielen Dank. Und da gibt es dann bei uns, also so ab November, Dezember, viel Salat, Tomaten, Karotten, vielleicht auch Kraut und vor allem die Zwiebel. Da hinten, das sind Zwiebeln. Galmi ist bekannt für die Zwiebel. Da gibt es sogar eine, die ist benannt nach Galmi, die Violette von Galmi. Wenn die Zwiebeln dann geerntet sind, dann werden sie in große Säcke verpackt und in solchen Lastern in andere westafrikanische Länder exportiert. Niger war französische Kolonie und ist seit 1960 unabhängig. Und vor 2 Jahren gab es das erste Mal einen Wechsel des Präsidenten durch demokratische Wahlen. Unser Präsident ist nicht der Afrikaner hier, wie man meinen könnte, der ist so angezogen wie ein typischer Niger, sondern hier in der Mitte, das ist Mohamed Bazoum, ein Niger arabischer Abstammung. Wir haben auch Araber im Niger, das ist eine kleine Minderheit. Da Niger französische Kolonie war, sind nach der Verfassung Religion und Staat getrennt und Religionsfreiheit ist in der Verfassung garantiert. Wie das dann im Kleinen aussieht, das ist nochmal eine andere Frage. Hier nochmal ein Bild mit dem Präsidenten links. Der überreicht da unserem Krankenhausdirektor eine Urkunde im Dezember letzten Jahres. Da sind nämlich mehrere Gesundheitseinrichtungen geehrt worden vom Präsidenten mit einer Urkunde für ihre Verdienste. Und da hat unser Krankenhaus dazu gehört. Wir haben uns darüber sehr gefreut, weil das doch zeigt, dass die Regierung unsere Arbeit anerkennt und schätzt. Was für Menschen leben im Niger? Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Hausas. Die kennt man eher von Nigeria, aber die gibt es auch bei uns. Sie bewirtschaften Felder und sie sind vor allem sehr tüchtige Händler. Und dann gibt es auch verschiedene nomadische Ethnien, wie die Tuareg. Die sind bekannt als die blauen Männer der Wüste mit ihren Kamelkarawanen. Und wir haben auch Fulanis, die gibt es in der ganzen Sahelzone in Westafrika. Die haben Herden, also Ziegen, Schafe, Rinder. Und die sind halt ja, Nomaden, nicht sesshaft. Die Religion. Die Muslime machen über 99% der Bevölkerung aus. Trotzdem sind wir kein islamischer Staat, wie ich das schon erklärt habe, politisch gesehen. Wir haben deshalb auch alle Freiheit, am Krankenhaus das Evangelium weiterzusagen. Wie sieht jetzt diese Religionsausübung praktisch aus? In jedem Dorf gibt es eine oder mehrere Moscheen, so wie es in Deutschland überall Kirchen gibt, so gibt es in Niger überall Moscheen. Und in den letzten Jahren wurden mehr Moscheen gebaut, zum Teil auch aus dem Ausland finanziert, zum Beispiel von Saudi-Arabien. Und es wurden immer mehr Gebetsplätze eingerichtet. Die Bevölkerung nimmt die Religionsausübung zunehmend ernster. Und so wurde aus einem Volksislam, als ich 2005 hinkam, war es mehr ein Volksislam, doch immer mehr so ein strengerer Islam. Ein Moslem muss die 5 Säulen des Islam einhalten. Das heißt, 5 Gesetze befolgen, die im Koran verankert sind. Da gehören verschiedene Sachen dazu. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, nur eines erwähnen. Da ist die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch. Einmal im Jahr machen sich muslimische Pilger nach Hadsch auf. Auch von Niger aus fliegen große Flugzeuge nach Mekka. Also solche Flugzeuge sieht man nur zur Pilgerfahrt, sonst gibt es die nicht im Niger. Und finanziert wird es natürlich auch wieder von Saudi-Arabien. Jeder Muslim sollte diese Pilgerfahrt einmal im Leben gemacht haben. Und die Pilger haben nach der Rückkehr dann einen besonderen Ehrenplatz in der Gesellschaft. Die Männer werden mit El-Hajji und die Frauen mit Hajja tituliert. Man kann sie oft erkennen am vergoldeten Zahn, den sie sich bei der Pilgerfahrt machen ließen. Also vorne ein Schneidezahn wird vergoldet und sobald die Person dann den Mund aufmacht, sieht man, aha, das ist jetzt ein El-Hajji oder eine Hajja. Auch andere Regeln der Religion finden zunehmend Beachtung. Zum Beispiel das Tragen des Hijab, der Verschleierung. Als ich 2005 nach Galmi kam, hat noch kaum eine Frau solch einen Schleier getragen, aber mittlerweile sind es fast alle Frauen, also die Musliminnen eben. Und warum tragen sie den Schleier?
weil nach ihrem Verständnis dem Ehemann Segen verloren geht, wenn die Frau nicht verschleiert ist. Im Niger tragen das auch schon die kleinen Mädchen, im Unterschied zu Saudi-Arabien zum Beispiel, da kriegen sie es erst so ab der Pubertät. Und die kleinen Mädchen sind zum Teil auch ganz stolz drauf. Das ist auch so ein bisschen eine Sache der Mode. Ein Moslem muss sich Allah unterwerfen und darf sich nicht gegen den Willen Allahs auflehnen. Klagen und Trauern zum Beispiel, wenn jemand stirbt, wird als Auflehnung gegen den Willen Allahs verstanden. Und so ist zum Beispiel auch eine Mutter, wenn ihr Kind stirbt, ganz stoisch und weint normalerweise nicht. Der Moslem muss die 5 Säulen des Islam einhalten und viele andere Regeln dazu, damit er vielleicht Aussicht auf einen Platz im Paradies hat. So etwas wie eine Heilsgewissheit gibt es da nicht. Allah ist fordernd und willkürlich. Und eine Beziehung zu Allah, wie wir sie zum lebendigen Gott haben, gibt es nicht. Allah hat 99 Namen und die werden dann so im Gebet eines Rosenkranzes rezitiert, auf Arabisch natürlich. Und das verstehen unsere Leute ja nicht. Die sprechen eben Hausa zum großen Teil. Und bei den Namen Allahs, da fehlt ein Name. Gott ist Liebe. Der lebendige Gott ist nicht wie Allah. Er liebt die Menschen und ruft sie zur Umkehr. Und worin zeigt sich die Liebe Gottes in ihrer Vollkommenheit? In 1. Johannes 4, Vers 9 lesen wir: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und diese Liebe Christi, die ausgegossen ist in unser Herz, die möchten wir am Krankenhaus weitergeben. Sie soll sichtbar werden in unserem Leben, in dem, wie wir die Patienten behandeln, aber wir reden auch von dieser Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt. Und da sehen Sie so schon, da gibt es einen großen geistlichen Bedarf für unsere Arbeit. Aber es gibt auch einen großen medizinischen Bedarf. Dazu habe ich so ein paar Zahlen, um das zu verdeutlichen. Die Bevölkerung hat sich in den letzten 70 Jahren, und so lang etwa gibt es unser Krankenhaus, die Bevölkerung hat sich in diesem Zeitraum verzehnfacht. Die Bevölkerungswachstumsrate beträgt 3,8% und 50% der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Also da wimmelt es überall von Kindern und von Jugendlichen. Die Geburtenrate beträgt 47 pro 1000 Einwohner pro Jahr. Das ist die höchste der Welt. Oder anders ausgedrückt, ich habe noch andere Zahlen gelesen, in Niger kamen im letzten Jahr 3.500 Kinder pro Tag zur Welt. Und eine Frau gebiert in ihrem Leben im Schnitt fast 7 Kinder. Die Lebenserwartung beträgt 53 Jahre. Bei 2.000 Geburten stirbt eine Mutter, so ist die offizielle Zahl. Und bei den Kindern erreichen 6,7% nicht das Alter von einem Jahr. Und ein Drittel der Kinder sind unterernährt. Die medizinische Versorgung im Land hat mit dem Bevölkerungswachstum nicht standgehalten. So kommt ein Arzt auf 25.000 Personen und ein Krankenhausbett auf 2.500 Einwohner. Wie viele Einwohner hat Maulbronn mit den Dörfern, die dazugehören? 6.000, also dann. Okay, also dann gäbe es da 2 oder auch 3 Krankenhausbetten, das wäre alles. Es gibt zwar inzwischen mehr Krankenhäuser in Niger, aber hauptsächlich in den Städten. Das heißt, im ländlichen Bereich, und da gehören wir dazu, da sieht es natürlich noch wesentlich schlechter aus als die Zahlen, die ich genannt habe. Und so kann man sich gut vorstellen, dass es eigentlich immer mehr zu tun gibt, als unsere Möglichkeiten erlauben. Jetzt möchte ich ein bisschen was erzählen über Galmi und Skalmi Krankenhaus. Also dieser Ort, da habe ich ein paar Bilder von oben. Da sieht man so, wie die Menschen leben. Traditionell sind es Lehmhäuser mit einem Lehmdach. Und wer ein bisschen mehr Geld hat, der macht ein Wellblechdach drauf. Ja, und mittlerweile gibt es auch Steinhäuser und die sind dann in so einem Hof mit einer Mauer drumherum und viel vom Leben spielt sich in diesem Hof ab. Also die Küche ist draußen, vielleicht mit einem Strohdach drüber. Sowas wie Bad und Toilette ist auch draußen. Und wenn jetzt die heiße Jahreszeit ist, dann nimmt man das Bett oder die Matratze, was immer man hat, und schläft draußen, weil da ist dann doch ein bisschen angenehmer als im Haus. Das, was man hier so sieht, diese Gras wie Hütten, das sind Zwiebelspeicher, also da wohnt niemand drin. Und so ist es von ein bisschen näher. Man sieht, dass schon auch einiges an Technik Einzug hält. Hier steht ein Auto, hier ist eine Satellitenschüssel und sogar eine Solarpaneele gibt es hier. Es gibt zwar Strom, aber längst nicht bei allen Häusern, so an der Hauptstraße entlang gibt es Strom. Wie kommt man nach Galmi? Man kann auf der großen Straße reisen, die ich vorher gezeigt habe, auf der Karte. Da fahren auch viele Schnellbusse. Manche ganz bequem, aber die fahren sehr halsbrecherisch. Da gibt es manchmal auch Unfälle. Eine andere Möglichkeit ist mit einem kleinen Missionsflugzeug. Hier ist jetzt die Missionsstation drauf. Die großen Häuser rechts, das ist das Krankenhaus und links, das sind Wohnhäuser. Da wohnen Missionare und afrikanische Ärzte aus verschiedenen afrikanischen Ländern kommen die. Da vorne ist die große Straße, von der ich es vorhin hatte. Und hinten dran hier, das ist der Landestreifen fürs Missionsflugzeug. In der Regenzeit sieht es natürlich viel schöner aus. Da ist alles grün. Die Missionsstation ist jetzt hier. Das Krankenhaus und die Wohnhäuser zum großen Teil von den Bäumen verdeckt. Ich werde oft gefragt, ob ich da allein bin an dem Krankenhaus, weil ich die Einzige bin von der Liebenzeller Mission. Aber das Krankenhaus selbst gehört ja nicht der Liebenzeller Mission, sondern einer großen internationalen evangelikalen Mission, der SIM, das war früher die Sudan-Inland-Mission. Und da sind Missionare und Mitarbeiter aus der ganzen Welt, aus allen 5 Kontinenten, das ist so eine Aufnahme vom Team der Missionare, Langzeitler, Kurzzeitler und einiger afrikanischer Ärzte. Vor fast 70 Jahren hat ein Chirurg mit der medizinischen Arbeit an diesem Krankenhaus begonnen. Und warum arbeiten wir dort? Da vorm Krankenhaus ist so ein kleines Mäuerchen mit einem roten Kreuz dran. Und das Rote Kreuz ist nicht das übliche Rote Kreuz vom Krankenhaus, sondern das hat einen langen Längsbalken. Und es ist so ein kleiner Hinweis darauf, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden vergibt. Und eine ausführliche Erklärung finden wir in unserer Auftragsbeschreibung, warum wir da sind. Unser Auftrag ist es, den Namen Jesu Christi zu verherrlichen, indem wir die Liebe Gottes sichtbar machen. Durch körperliche und geistliche Heilung, durch die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus und indem Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen durch eine kleine Tour, auf eine kleine Tour durchs Hospital. Da ist jetzt zuerst mal die Ambulanz. Da kommen die Patienten teilweise schon um 4 Uhr morgens und stehen an. Also das Bild war später am Tag aufgenommen. Die warten da auf alles Mögliche vom Krankenhaus. Alle, die zum ersten Mal kommen, erhalten eine Ambulanzkarte. Und die, die schon eine haben, bringen sie von zu Hause mit. Und wenn es zu viele Patienten sind, müssen manche bis zum nächsten Tag warten. Und die Schwerkranken werden natürlich herausgefischt und gleich behandelt. Aber drum kommen viele schon um 4 Uhr. Oder manche, weil sie halt am gleichen Tag noch behandelt werden möchten. Zuerst kommen dann die Kinder dran und dann werden Männer und Frauen in getrennte Warteschlangen gewiesen. Und wieso das? Das haben wir so gemacht, damit Männer und Frauen gleiche Chancen haben, weil in unserer Kultur kommen sonst oft die Männer zuerst dran, die drängeln sich ein bisschen vor und so geht es gleichmäßig zwischen Männern und Frauen, wenn es getrennte Warteschlangen gibt. Und die Patienten werden zunächst von Pflegern und Schwestern untersucht und wenn es nötig ist, weitergeschickt, um einen der Ärzte zu sehen. Und dann warten sie in verschiedenen Wartesälen. Hier ist jetzt einer der großen Wartesäle. Da warten sie hauptsächlich auf die Chirurgen. Wir haben auch eine innere, eine Gynäkologie mit Geburtshilfe. Dann die Sprechstunde für Kinder unter 5 ist in einem Extragebäude. Es gibt ja so viele Kinder bei uns. Und dann haben wir noch spezielle Sprechstunden, zum Beispiel für HIV oder Tuberkulose oder die Zahnambulanz. In 2 von den Wartesälen haben wir große Flachbildschirme und da wird den Tag über der Jesusfilm gezeigt oder Zeugnisse von Menschen, die zum Glauben kamen oder auch afrikanische Lieder. Und auch die Evangelisten, so heißen die Krankenhauspastoren bei uns, die haben da 2 Büros und ihre Tätigkeit dort, die geistigen Gespräche, das Gebet mit Patienten, ist fester Bestandteil in der Ambulanz. Und was mache ich so in der Ambulanz? Zusammen mit anderen Kollegen bin ich da in der gynäkologischen Sprechstunde und an 3 Tagen der Woche auch in der Schwangerenvorsorge. Moment, hier nochmal. Das ist jetzt der Raum der Schwangerenvorsorge. Da ist zunächst links Marie, unsere Helferin, die füllt die Karte aus und die misst den Blutdruck. Auf der anderen Seite sitzt dann die Hebamme, die stellt einige Fragen und legt dann auch fest, welche Labortests gemacht werden müssen bei der Frau. Es kommen nämlich nicht nur Frauen zur Vorsorge, sondern auch solche, die wirklich krank sind. Und da muss man dann manches untersuchen. Es wird gleich noch das Blut abgenommen und dann werden die Frauen zum Bezahlen geschickt. Hier sieht man auf dem Bild auch sehr schön die vielen bunten Hijabs, die die Frauen tragen. Ja, bei uns müssen die Patienten nämlich bezahlen. Die Mitarbeiter müssen ja jeden Monat bezahlt werden, die Stromrechnung muss bezahlt werden und das Geld muss irgendwie reinkommen, weil die Regierung das Krankenhaus also nicht finanziell unterstützt. Und hier bezahlen sie dann an diesem Fenster und da die meisten unserer Patienten ja Analphabeten sind, im Niger sind 80% der Erwachsenen Analphabeten, können Sie auch nicht lesen, was da oben dran steht. Und drum haben wir hier ein Kamel, da habe ich leider den Kopf abgeschnitten. Der Kamelbesitzer ist nämlich der reiche Mann, der das Geld hat. Drum hat er auch Kamele und am Fenster des Kamelbesitzers, da müssen Sie nun Ihr Geld bezahlen. So heißt es auch bei uns, wir schicken Sie ans Fenster des Kamelbesitzers. Dann haben Sie ein bisschen Pause. Die Hebamme ruft sie wieder rein, wenn die Laborergebnisse da sind und entscheidet dann, wen sie selbst behandeln kann und wer auf die Ärzte warten muss. In diesem Gang sitzen die Frauen dann und warten auf die Ärzte. Rechts im Hintergrund sieht man eine Bank. Oft sitzen sie aber auf dem Boden, so sind sie es gewöhnt. Und wenn es richtig heiß ist, ist es auch auf den Blättchen auf dem Boden angenehm kühl. Wir kommen dann ein bisschen später am Vormittag. Wir sind zu zweit oder zu dritt als Ärzte in einem Zimmer. Da kann man sich vorstellen, 3 Ärzte, 3 Patientinnen und dann vielleicht noch die Marie, die den Patientendurchlauf regelt und vielleicht auch noch ein Angehöriges. Da ist ziemlich viel los und da geht es laut zu. Und da gibt es auch nicht viel Gelegenheit jetzt für geistliche Gespräche mit den Patientinnen. Aber wenn wir den Eindruck haben, jemand braucht ein Gespräch und Gebet, dann können wir immer die Hadisa rufen. Wir haben eine Frau unter den Evangelisten, die arbeitet hauptsächlich auf der Geburtshilfestation. Und wenn wir die rufen, dann kommt die und dann sucht die sich ein ruhiges Plätzchen, um mit der Frau zu beten und zu sprechen. Jetzt noch zum stationären Bereich. Da haben wir zum ersten ein Ernährungsprogramm. Dort werden in dem Ernährungsrehabilitationszentrum werden Mütter mit unterernährten Kindern aufgenommen für einige Wochen. Die lernen da praktisch, wie sie nahrhafte Mahlzeiten für die Kinder zubereiten können und was sonst wichtig ist für die Gesundheit ihrer Kinder, also zum Beispiel auch Hygiene. Und dort hören sie auch biblische Geschichten. Dann ein kurzer Blick in die chirurgische Station. Die ist immer überbelegt. Das ist eigentlich das sogenannte Intensivzimmer. Man sieht, zwischen den Betten sind da noch Tragen mit eingeschoben. Ja, weil die Betten meistens nicht reichen. Ups. Und auch draußen auf dem Flur stehen oft Tragen. Jetzt ein kurzer Blick in den OP. Wir haben 3 OP-Säle und 4 OP-Tische. Und da wird immer viel operiert, vor allem von den Chirurgen. Aber auch wir dürfen da rein, wenn wir zum Beispiel einen Notfallkaiserschnitt haben, dann können wir zwischen rein. Und einen Tag der Woche machen wir dann gynäkologische Operationen. Wer macht die viele Arbeit im OP? Da haben wir meistens 9 oder 10 Assistenzärzte, die kommen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Und die machen bei uns eine Facharztausbildung zum Chirurgen. Das dauert 5 Jahre. Und 4 Chirurgen, die leiten sie an. Da gehört auch viel theoretischer Unterricht dazu und natürlich Prüfungen. Und das Ganze wird letztlich geleitet und auch so ein bisschen überwacht von einer amerikanischen Universität. Die machen dann die Prüfungen auch mündliche Prüfungen übers Internet oder manchmal in anderen afrikanischen Ländern. Das ist so ein kleiner Blick auf die OP-Tafel. Da steht das Programm so für einen Tag drauf. Wenn jetzt diese Chirurgen fertig sind mit ihrer Ausbildung, dann gibt es so eine Abschlussfeier und sie kriegen ein Diplom. Nach dem amerikanischen Muster sieht man schon mit dem Hut, den er aufhat, rechts und links von ihm. Das sind die Sanusis. Dr. Sanusi hat lang dieses Programm geleitet und auch die chirurgische Station. Er ist jetzt unser Krankenhausdirektor. Und die haben sich am Anfang von der Ausbildung verpflichtet, dass sie 5 Jahre in Afrika arbeiten. Und besonders freut man sich natürlich, wenn so einer dann an ein Missionskrankenhaus geht. Und diese Familie zum Beispiel, die ist jetzt am Elva-Krankenhaus in Liberia, dort wo ich angefangen habe 1984. Hier noch ein Foto von der inneren Station. Das war während der Malaria-Zeit. Das sehe ich daran, dass 2 Kinder in einem Bett sind. Da reichen die Betten nämlich nicht aus. Und da sind es dann 2 oder manchmal auch 3 Kinder in einem Bett. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder von der geburtshilflichen Station, wo ich arbeite. Das war morgens nach der Andacht aufgenommen. Um 8 Uhr haben wir Andacht. Da kommen alle, die in der Frühschicht arbeiten. Wir haben auch einige Musliminnen als Mitarbeiter, die drücken sich manchmal davor und machen sich woanders zu schaffen, aber manchmal sind sie auch mit dabei. Das sehen Sie auch 2 Männer auf dem Bild. Das ist ein amerikanischer und australischer Kollege, die auch auf Geburtshilfe und Gynäkologie mitarbeiten. Ganz rechts im Bild sieht man jetzt eine noch so ein bisschen, die so einen Schleier aufhat. Das ist eine Muslima, die an diesem Morgen dabei war. Nach der Andacht gehen wir dann auf Visite. Da teilen wir uns auf in 3 Gruppen und sehen halt alle Patientinnen, die da sind. Und was sehen wir da? Wir haben Patientinnen, die haben normale Geburten gehabt. Wir haben andere, die haben Kaiserschnitt gehabt. Dann gibt es welche, die schwer krank sind während der Schwangerschaft. Da gibt es vieles an Komplikationen. Und wir haben solche, die nur knapp dem Tod entronnen sind. Das Bett hier ist leer, das sieht man nur einen Fuß rechts unten. Das ist die Patientin, die entbunden hat. Und die, die das Kind hält, das ist wahrscheinlich die Mutter oder eine Tante, halt eine Begleitperson. Jede Frau hat eine Begleitperson dabei, die sie versorgt. Die wäscht die Wäsche, die bringt das Essen, die kümmert sich um das Neugeborene. Eine besondere Freude ist, wenn wir Drillinge haben. Die Afrikanerinnen sind genetisch dazu so veranlagt, dass sie häufiger Zwillinge und Drillinge haben als wir hier. Und manchmal ist es auch eine Überraschung, wenn die Frau keine Vorsorgeuntersuchung gemacht hat, dann ist es nicht unbedingt bekannt, dass nicht nur Zwillinge sind, sondern Drillinge. Dann haben wir Neugeborenenzimmer. Die gesunden Neugeborenen sind bei der Mutter oder bei der Begleitperson. Hier in dem Zimmer sind nur die kranken Neugeborenen und die Frühgeborenen. Ja, und wenn eins keine Mutter mehr hat oder die Mutter zu krank ist, um das Kind zu stillen, dann wird es mit so einem Becherchen gefüttert. Und auch auf der Visite treffen wir manche Patientinnen auf dem Boden an. Das ist jetzt ein niedriges Bett, aber wir haben ja auch höhere Betten. Und da haben sie immer ein bisschen Angst, dass man runterfällt oder das Kind runterfällt. Und darum sind sie manchmal auf dem Boden. Das ist so ein bisschen Suchbild. Da sind nämlich drei Kinder, eins, zwei, und da ist noch ein drittes Gesichtle, was da rausguckt zwischen den Tüchern. Ja, nach der Visite ist dann einer der Ärzte verantwortlich für den Entbindungsraum und für Notaufnahmen. Das links sind jetzt drei Hebammen, die verklickern da was miteinander. Und rechts im Hintergrund mit dem gelben Kittel, das ist eine traditionelle Hebamme, eine ganz alte Frau. Die gehen nämlich nicht in Ruhestand, die arbeiten bis sie sterben, weil sie auch keine Rente haben. Und die haben das irgendwann mal von einer anderen alten Frau gelernt, wie man Kinder entbindet. Das sind normalerweise Analphabeten, also die haben keine Ausbildung richtig. Die kriegen vom öffentlichen Gesundheitswesen so einen gelben Kittel, damit man sie erkennt. Und da gibt es jetzt einige, die kommen mit ihren Frauen zu uns ans Krankenhaus. Unsere Hebammen entbinden die Kinder, und die traditionelle Hebamme, die versorgt halt die Frau und wird dann von der Familie dafür auch bezahlt. Um 10 Uhr morgens ist Pause im ganzen Krankenhaus. Nur im OP wird natürlich durchgearbeitet und einer der Evangelisten arbeitet. Der hält da nämlich eine Andacht in einem der großen Ambulanzräume. Anschließend gibt es noch Andachten auf den Stationen von verschiedenen Evangelisten. Und ich habe ja schon erzählt, die haben auch ein Büro, wo sie Patienten beraten, mit ihnen sprechen und ihnen von Jesus erzählen. Und einmal die Woche gehen sie auch in die Dörfer raus und besuchen ehemalige Patienten oder Angehörige, die interessiert waren, die Jesus näher kennenlernen wollten. Und zum Schluss habe ich da nochmal unsere Auftragsbeschreibung. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen bei all der vielen Arbeit, dass wir dazu da sind, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ja, das war so das, was ich erzählen wollte. Ich habe noch vergessen, am Anfang zu sagen, draußen sind zwei Tische. Einer, da kann man Sachen angucken von Niger, und der andere, da ist Infomaterial zu mitnehmen, und da kann man mir gerne auch noch Fragen stellen, wenn es noch Fragen gibt.